Sein Alltag veränderte sich komplett. Sportliche Aktivitäten waren Wunschdenken. Treffen mit Freunden, ein Hirngespinst. Hobbys konnte er nicht mehr ausleben. Selbst der Schulbesuch wurde unmöglich. Bereits mit 14 Jahren bestimmten unerträgliche Schmerzen sein Leben. Krankenhaus, Bewegungslosigkeit, Rollstuhl. Dieses Schicksal prägte sein gesamtes, weiteres Leben. Doch nicht nur zum Negativen. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen die besonderen Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Und heute bei mir der Paul Blumenthal. Schön, dass du da bist, Paul.
Danke für die Einladung.
Ich bin ganz gespannt, wie es mit deiner Geschichte weiterging. Du hast tatsächlich mit 14 Jahren unerträgliche Schmerzen gehabt. Was genau ist da passiert? Wo hattest du Schmerzen?
Ich war in der 8. Klasse zu der Zeit, 14 Jahre alt. Und ich hatte Schmerzen in der Hüfte, sodass ich am Anfang noch dachte, na gut, es gibt sich irgendwann. Bin weiter zur Schule gegangen und irgendwann wurde mir bewusst, nach ein paar Tagen, diese Schmerzen werden nicht weniger, sie werden immer stärker. Ich konnte dann irgendwann nicht mal mehr das Bett verlassen. Und dann ist eigentlich uns oder auch meiner Mutter bewusst geworden, dass es irgendwas Ernsthaftes und nichts von schnelllebigen Charakter.
Mhm. Hatten die Ärzte eine Diagnose? Konnte man dir da helfen?
Also es war ein längerer Weg bis dorthin. Spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich das Bett nicht mehr verlassen konnte und zu Hause diese Schmerzen hatte, die immer stärker wurden, hat meine Mutter ein Taxi gerufen, hat mich zum Kinderarzt gebracht. Dort erinnere ich mich noch, dass der meinen Bauch, der Kinderarzt, abgetastet hat, vermutlich, also heute weiß ich es, um eine Appendizitis, auf Deutsch sagt man eine Blinddarmentzündung, auszuschließen. Das war völlig okay. Aber in dem Moment, wo er auf meine beiden Beckenschaufeln gedrückt hat, hatte ich unerträgliche Schmerzen. Und das nächste, woran ich mich dann erinnere, war, dass ich mit einer Pritsche, mit einer Liege rausgetragen wurde aus der Praxis, noch sozusagen in das Wartezimmer schauen konnte, dann die Treppen so runter und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.
Das heißt, also die Schmerzen waren schon über längere Zeit so schlimm, dass du eigentlich gar keinen vernünftigen Tagesablauf mehr hattest.
Korrekt, korrekt.
Wie lange dauert das ungefähr, bis du zum Arzt gegangen bist?
Vielleicht waren es 7 Tage, 8, 9 Tage, dann, wo uns bewusst wurde, das gibt sich von selber nicht mehr. Mhm. Und abwarten wäre hier nicht das richtige Heilmittel.
Mhm. Und dann hat der Arzt verursacht, dass du ins Krankenhaus eingeliefert wirst.
Korrekt.
Und dann im Krankenhaus, ich meine, du mit 14 Jahren, wie fühlt man sich, schon plötzlich ins Krankenhaus kommt?
Ja, ich war in der Zeit in der 8. Klasse mit 14 Jahren und am Anfang war auch völlig unklar, was ich eigentlich habe. Es wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Ich habe eine MRT-Röhre von innen gesehen, verschiedene Röntgengeräte, um wirklich zu schauen, wo ja in diesem Beckenbereich diese starken Schmerzen kommen. Weil man am Anfang nicht wusste, was es genau ist, sind dort die Schmerzen noch stärker geworden in den ersten Tagen. Und dort war es dann auch so, dass ich überhaupt nicht mehr imstande war, das Bett zu verlassen. Das heißt, auch ein WC-Gang, ich erspare dir jetzt die Details, war nicht mehr möglich. Und ja, manche Krankenschwester, weil die Diagnose auf sich hat warten lassen, ist dann auch schon ein bisschen ruppiger geworden, war nicht mehr so zimperlich, weil vielleicht auch manche dachten, dass ich simulieren würde. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass ich wirklich so eine starken Schmerzen hatte.
Mhm. Und wie war das für dich? Also du hattest diese Schmerzen, die Krankenschwestern haben irgendwann aufgehört, sehr nett zu sein, zuvorkommend zu sein. Du warst aber mit deinen 14 Jahren in der Zeit deines Krankenhausaufenthaltes ja erstmal von deinen Eltern getrennt.
Ja, korrekt. Also manche Krankenschwestern waren so, andere sind weiterhin höflich mit mir umgegangen. Trotzdem war jetzt auch nicht überall das Verständnis da. Meine Mama ist dann halt regelmäßig zu Besuch gekommen, hat miterlebt, wie die ganzen Untersuchungen durchgeführt wurden und dann bis irgendwann letztlich auch endlich mal die Diagnose da war.
Was kam dabei raus? Also konnten die Ärzte sich sicher sein?
Ja, sie konnten sich sicher sein. Es war dann recht nach einigen Tagen dann doch klar, auch durch eine Blutuntersuchung, dass da eine Staphylokokkeninfektion in der Iliosakralfuge vorherrschte. Die Iliosakralfuge ist ein Spaltraum zwischen dem Kreuzbein und den rechts und links anliegenden Darmbeinen. Da gibt es, wie gesagt, so einen Spaltraum. Und links in diesem Spaltraum hatten sich Staphylokokken abgesiedelt, haben dort zu einer Infektion, zu einer Entzündung und dann zu diesen starken Schmerzen geführt.
Also grob würde man wahrscheinlich sagen, irgendwo hier so an der Hüfte.
Sozusagen, korrekt, in der Nähe der Hüfte.
Da, wo der Hüftknochen zusammengewachsen ist.
Ja, da, wo das Kreuzbein wirklich mit den beiden Darmbeinen verbunden, gelenkig verbunden ist.
Mhm. Okay, und da hattest du Staphylokokken. Das klingt wie Bakterien.
Korrekt. Staphylococcus aureus sind Bakterien. Es ist sozusagen bis heute klar, die Ärzte waren ja auch bemüht herauszufinden, wie diese Erreger in meinen Körper gekommen sind. Weil normalerweise würde man eine gewisse Historie aufweisen müssen und hätte eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Oder es wäre postoperativ, dass durch die Operation diese Erreger in die Blutbahn geschwemmt wurden. Oder man hätte zumindest eine Verletzung, aber all diese Kriterien habe ich nicht erfüllt. Dann wurde ich mal wieder gefragt, na, was haben Sie denn gemacht im Vorfeld? Es wurden auch viele Assistenzärzte und auch angehende Ärzte durchgeschickt, weil es ein interessanter Fall war. Okay, junger Mann, 14 Jahre, hat stärkste Schmerzen, kann nicht mehr das Bett verlassen. Was machen Sie mit dem? Dann mussten die halt vor mir üben, immer wieder fragen, Junge, was hast du vorher gemacht? Denn welche Untersuchung würden Sie jetzt durchführen, um möglichst schnell die Therapie einzuleiten und dieses Leid zu lindern? Und ich habe diesen Ärzten, den Oberärzten, die jetzt wirklich interessiert waren, die anderen natürlich auch, aber halt die haben es mehr trainingsmäßig gemacht, immer wieder gesagt, ich weiß nur, dass ich Fußball spielen war, so wie ich es in dieser Zeit mehrfach die Woche zu tun pflegte. Ich habe mich nicht verletzt, ich habe sonst keinen Unsinn gemacht. Ich weiß nicht, wie diese Erreger in den Körper gekommen sind. Das weiß ich bis heute nicht. Mhm.
Und die Ärzte, die wussten jetzt also, woran es liegt. Die haben diese Bakterien gesehen, dort nah am Knochen. Und haben sie wahrscheinlich irgendwie einen Behandlungsplan aufgestellt. Sie mussten dir helfen. Konnten sie dir helfen?
Ja, sie konnten mir recht schnell helfen durch gezielte, hochdosierte Antibiotikagabe, intravenös, also über die Vene. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, dass der Zenit erreicht wurde und es mir langsam, wenn es auch sehr langsam war, besser ging. Und trotzdem war ich jetzt wieder hoffnungsvoll, weil vorher mit diesen Schmerzen, man sieht nicht, wo ist der Ausgang, wie komme ich aus der Situation wieder heraus, war es so, dass man schon verzweifelt ist.
Hm. Wie lange dauerte das, bis die Medikamente geholfen haben, also die Antibiotika, und bis du auch schmerzfrei warst? Hm.
Ich denke, die Antibiotika, so wie ich mich erinnere, haben bereits nach ein paar Tagen bereits angeschlagen. Aber weil ich so lange bettlägerig war und das Bett wirklich gar nicht verlassen konnte, ist es so, dass die Muskulatur atrophiert ist, also die Muskulatur hat abgenommen. Und ich war dann irgendwann, wo die Schmerzen weg waren und ich das erste Mal das Bett wieder verlassen habe, nicht mal mehr imstande zu stehen. Ich erinnere mich, wie der Physiotherapeut vor mir stand, ich mich irgendwie, ich glaube, an der Bettstange war, das festhalten sollte und probieren zu stehen. Und selbst das war nicht möglich. Und deswegen diese Regenerationsphase nach der Bettlägerigkeit ging wirklich über mehrere Wochen, wo ich dann erst, um das Bett zu verlassen, im Rollstuhl war. Denn danach, als die Muskulatur sich einigermaßen stabilisiert hatte, dann auf Krücken gelaufen bin und dann selbst nach dem Krankenhausaufenthalt für mehrere Wochen noch in der ambulanten Physiotherapie war.
Hast du da auch noch Antibiotika genommen in der Zeit nach dem Krankenhaus?
Danach war es nicht mehr nötig, es war wirklich nur im Krankenhaus. Okay. Mhm. Für vier Wochen. Ich war insgesamt etwa 2 Monate im Krankenhaus und in dieser Zeit habe ich einen großen Zeitabschnitt lang die Antibiotika-Therapie erhalten.
Muss schwierig gewesen sein für einen Jungen mit 14 Jahren. Ich weiß, du warst relativ sportlich, relativ muskulös und hast dann in der Zeit im Krankenhaus viel Muskulatur abgebaut. Musstest alles nochmal neu aufbauen. Ist ja gerade in dem Alter, will man das eben nicht haben.
Absolut. Ich habe vieles vergessen, aber ich erinnere mich noch an diese Situation. Es war draußen schönes Wetter. Was war Mai, Juni, wo ich im Krankenhaus war? Es waren bis zu 34 Grad, also schönes Wetter. Zu dieser Zeit war es auch so, dass mein Fußballverein mit der blauen Trikotfarbe, aber nicht Hauptstadtverein, auch noch UEFA-Cup-Meister geworden. Und meine Freunde hatten ihre Freude und haben das Leben da draußen genossen. Und ich habe mich, daran erinnere ich mich bis heute, immer wieder gefragt, was ist der Sinn dieser Aktion, dass ich jetzt im Krankenhaus bin? Es macht eigentlich keinen Sinn, es ist jetzt vertane Lebenszeit. Ich kann nicht in der Schule sein, ich kann keine Freude haben, ich habe eher noch Schmerzen, nehme jetzt noch irgendwie massivst an Gewicht ab. Und es hat mich wirklich geprägt, was soll das eigentlich? Es macht keinen Sinn. Und trotzdem muss ich da jetzt irgendwie durch.
Hm. Da warst du bestimmt heilfroh, als du endlich rauskamst aus dem Krankenhaus.
Korrekt.
Als du wieder nach Hause gehen konntest.
Ja. Es war dann, wie gesagt, im Juni bin ich wieder rausgekommen aus dem Krankenhaus, habe noch die letzten Tage der Schule, bevor die Ferien angefangen haben, miterlebt, habe noch so die Reaktion meiner Klassenkameraden einigermaßen in Erinnerung, dass, oh, der Paul kommt ja wieder nach so langer Zeit, was ist denn mit dir eigentlich passiert? das war dann schon auf jeden Fall eine Erleichterung, das hinter sich lassen zu können.
Apropos Schule, du hattest ja jetzt mindestens 2 Monate Unterricht verpasst. Hattest du die Möglichkeit, das im Krankenhaus nachzuholen oder fehlt dir der Stoff? Also war deine Klasse jetzt 2 Monate voraus?
Ich habe im Prinzip im Krankenhaus keinen Unterrichtsstoff nachgeholt, weil daran jetzt nicht primär zu denken war. Es war aber so, dass ich eigentlich in der 8. Klasse sitzen geblieben wäre. Vielleicht liegt es an fehlender Intelligenz, an fehlender Motivation, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich wäre eigentlich in der 8. Klasse sitzen geblieben. Und weil ich jetzt in der Zeit, wo die Noten schon sich immer mehr herauskristallisiert haben und man aber noch vielleicht noch was herausholen könnte, nämlich kurz vor Schuljahresende im Krankenhaus war, ist dann ein Lehrerbeschluss ergangen, die gesagt haben, na, aufgrund der langen Krankenhauszeit, er soll er nicht benachteiligt sein, er kann ja keine Noten mehr verbessern, lassen wir ihn einfach in die 9. Klasse kommen. Und die Bedingung, das habe ich im Krankenhaus gemacht, die Bedingung war von einer Lehrerin, die hatte bildende Kunst unterrichtet, da war ich auch schlecht, dass ich einen Turnschuh malen sollte. Und jetzt habe ich da diesen Tisch gehabt, wo man sonst immer im Krankenhaus das Essen serviert bekommt. Kennen Sie so großen Tische mit dem Tablett? Habe mir dort meinen DIN A3-Block aufgebaut und habe natürlich, weil mir klar war, davon hängt jetzt mein Geschick ab, ob ich in die nächste Klasse komme, ihr den schönsten Turnschuh gezeichnet, den sie vermutlich jemals gesehen hat und vermutlich noch bis heute bei sich zu Hause im Wohnzimmer zu hängen hat. Und wegen diesem Turnschuh bin ich dann, weil man bei den anderen Fächern das Auge zugedrückt hat, in die 9. Klasse gekommen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht im Krankenhaus gewesen wäre, wäre ich vermutlich an dieser Stelle sitzen geblieben.
Beeindruckend, also der Turnschuh, der gemalte Turnschuh. Aber nun fehlte dir ja trotzdem in der 9. Klasse doch einiges an Stoff, oder? Warst du in der Lage, das nachzuholen?
Ja, das war ich vermutlich imstande, das nachzuholen. Die Sache war die, dass ab der 9. Klasse mich die Motivation gepackt hat. Vermutlich war auch das vorher der Grund, warum ich jetzt nicht gelernt habe. Also Nummer eins, habe ich in der 9. Klasse vermutlich erstmals gelernt zu lernen. Eigentlich eine Sache, die wir ganz früh unseren Kindern beibringen sollten. Aber das habe ich erst in der 9. Klasse verstanden, wie lerne ich eigentlich, um mich auf eine Prüfung vorzubereiten. Und das andere war, dass ab der 9. Klasse auch die Motivation mit eingekehrt ist, weil mir bewusst geworden ist, alle bisherigen Klassen, da wird sich kein Mensch jemals mehr für interessieren. Kein Mensch beim Einstellungsgespräch wird mich nach dem Zeugnis der 2. Klasse fragen. Aber die 9. Klasse und die 10. Klasse, also meine Abschlussklasse, diese Zeugnisse werden für immer Gültigkeit haben, werde ich immer vorzeigen müssen. Und zudem bin ich mir in der 9. Klasse auch mit der Berufswahl sicher geworden. Für mich wurde denn ziemlich schnell klar, den einzigen Beruf, den ich mir vorstellen könnte, der irgendwie sinnvoll wäre, der moralisch wäre, wo man für Recht und Ordnung, und in Berlin gibt es einiges an Unrecht und an Unordnung, sich für Recht und Ordnung einsetzen könnte, wäre der Polizeiberuf. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, richtig zu lernen, um wirklich diesen Beruf ausüben zu können.
Und ich weiß, es ist dir gelungen. Also du hast dich von einem sehr, wie sagt man, demotivierten Schüler zu einem hochmotivierten Schüler entwickelt. Hast du die Klassenziele nicht nur erreicht, sondern sogar, du hast sie, wie sagt man, übertroffen, die Klassenziele. Du bist ein sehr, sehr guter Schüler geworden, wenn nicht sogar der Beste deiner Klasse. Du bekamst eine Empfehlung fürs Gymnasium, noch weiterzumachen. Und damit stand dir eigentlich der Weg in die Polizeiakademie offen. Jetzt weiß ich aber auch, dass die Polizeiakademie natürlich auch Aufnahmetests hat und die sind gar nicht so ohne, was man so hört. Die haben eine ganze Reihe von Tests, die man machen muss. Vielleicht magst du da mal kurz erzählen. Kamst du dahin, dass du die Tests da gemacht hast?
Ja, ich bin dahin gekommen. Also es war so, dass ich vom mittelklassigen Schüler zum besten Schüler mich entwickelt hatte, nur durch Lernen und Motivation. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wo dann ein Schüler mitten in der Pause zu mir gekommen ist und meinte, Paul, was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du jetzt hier von vorher Durchschnitt auf einmal zum besten Schüler geworden bist. In einem anderen Fach war es so, es war das Fach Physik, es war der Schulleiter, der es unterrichtet hatte, der hatte zur Motivation die Klassenarbeiten sortiert. So dann wusste man, oh, wenn jetzt zum Beispiel zuerst die beste Arbeit aufgerufen wird und zum Schluss die schlechteste, oh, lass mich bitte früh aufgerufen werden, weil je länger er wartet, bis du dran bist, desto schlechter ist die Note. Und da war es dann auch so, dass dieser Klassenlehrer irgendwann meinen Namen gar nicht mehr aufgerufen hatte, weil klar war, an der Stelle, wo die beste Arbeit ist, müsste ich aufstehen, selbst ohne den Namen zu nennen. Und deswegen waren jetzt sozusagen die Türen offen. Einerseits gab es eine gymnasiale Empfehlung. Für mich war klar, die würde ich nicht annehmen, weil mir reichen 10 Jahre Schulbildung und ich habe meinen Beruf. Und habe dann mich beworben bei der Polizeiakademie in Berlin-Ruhleben und ja, bin da durch einige Tests gegangen.
Erzähl mal was von diesen Tests. Also damit wir mal so ein Gefühl davon haben, was da eigentlich abverlangt wird.
Also es gibt einen Wissenstest, da werden 50 Fragen gestellt. Es gibt einen Rechtschreibtest, es gibt einen Deutschtest, es gibt ein Referat, was man halten muss vor den ganzen Mitprüflingen und dann halt dem Ausschuss, der entscheidet, ob man weiterkommt. Es gibt eine sportliche Prüfung und es gibt eine ärztliche Untersuchung. Bei diesen 50 Fragen beispielsweise werden solche Fragen gestellt, na, wo mündet denn der Rhein? Dann wäre die Antwort in der Nordsee. Oder wo entspringt die Elbe? Da müsste man schreiben, aus der Elbquelle im Riesengebirge. Oder beispielsweise, wie heißt der Autor des Dramas Kabal und Liebe? Wäre die Antwort Friedrich Schiller. Oder wie heißt Gotthold Ephraim Lessings berühmtestes Werk? Da wäre die Antwort natürlich Emilia Galotti. Was denn sonst? Und davon 50 Fragen. Und diese Fragen hätte ich nicht beantworten können. Heute gibt es die ja wohl auch im Internet verfügbar oder in gewisser Literatur. Damals war das noch nicht so. Es war, wo das Internet gerade erst aufkam. Mich hat nicht interessiert, wo der Rhein mündet. Aber ein Mitschüler von mir, der hatte sich auch für die Polizei beworben. Und der war vorher dran. Und der hat ein ziemlich gutes Erinnerungsvermögen gehabt. Das heißt, der musste schon durch diese ganzen Tests und auch durch diese 50 Prüfungsfragen durchgehen. Und dem sind peu à peu immer mal auf dem Schulhof wieder 3, beim Sport noch mal 2, im Unterricht wieder 4 die Fragen eingefallen. Das heißt, von 50 Fragen, ich glaube, er konnte sich an 47 erinnern. Und ich habe natürlich immer sofort mitgeschrieben, oh danke, danke, wieder mitgeschrieben und habe so natürlich diesen Test mit Bravour abgeschnitten.
Das heißt, du hast mindestens 47 Punkte von 50 gemacht.
Vermutlich. Wir müssten da nochmal genauer nachfragen bei der Polizeiakademie in Ruhleben. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Mhm. Auch weil ich sportlich war. Ich bin da schon Minimarathon gelaufen. War, wie gesagt, mehr fast Fußballspielen als in der Schule. Hatte ich auch die anderen Tests gut bestanden. Und eigentlich stand jetzt einer Laufbahn bei der Polizei in Berlin nichts mehr im Wege.
Hm. Wie war denn der ärztliche Test?
Ja, da sprichst du einen kritischen Punkt an, nämlich genau den Punkt, der mich letztlich die Karriere bei der Polizei kosten sollte. Der ärztliche Test war okay, weil ich war kraftvoll genug, hatte alle Tests bisher bestanden, sportlich und so weiter. Aber beim ärztlichen Test hat man sich auch sozusagen meine Krankenakte angeschaut von der Krankenversicherung, hat dort gesehen, oh, Herr Blumenthal, Sie waren ja für einige Wochen in der 8. Klasse im Krankenhaus. Wegen einer Staphylokokkeninfektion. Von denen wurde diese Infektion als chronische Erkrankung eingestuft. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, wenn ich jetzt die Post aus dem Briefkasten hole, mit der Zusage, endlich Polizist werden zu können, die Ausbildung beginnen zu können, da kam dieser Brief an und dann stand, dass ich nicht genommen wurde, einfach aufgrund der ärztlichen Untersuchung und aufgrund dieser Vorgeschichte. Das heißt, letztlich hat diese Vorgeschichte mir dort den Gar ausgemacht.
Also ein Ding. Also ich meine, eine Frage, ist es überhaupt recht? Das Zweite ist natürlich, wie ging es dir mit so einer Nachricht? Was hat das mit deinem Leben gemacht?
Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe alles von der Motivation an ab der 9. Klasse auf diese eine Karte gesetzt, habe mir beispielsweise von meiner Mutter jeden Tag aus dem Tagesspiegel diktieren lassen, um mit meiner Rechtschreibung besser zu werden. Ich habe wirklich probiert, überall mich zu optimieren, wegen einem guten Zeugnis und um bei der Polizei angenommen zu werden. Und jetzt wegen so einer nach meiner Sicht lapidaren Sache, die für mich auch mit meinen heutigen medizinischen Kenntnissen überhaupt nicht chronisch ist, durchzufallen, das ist wirklich für mich eine Welt zusammengebrochen. Für mich war klar, ich wüsste nicht, was ich dann machen sollte. Ich habe jetzt auch keinen Plan B gehabt in dieser Situation.
Aber konntest du, also ich meine, hast du rechtliche Schritte geprüft? Ich meine, ist ja eine Möglichkeit.
Ja, korrekt. Wir haben einen Widerspruch gestellt. Dem wurde erstaunlicherweise auch stattgegeben, aber mit einer Zeitfrist, ich glaube, es waren von 3 Jahren. Das heißt, ich müsste, obwohl man mir recht gegeben hat, 3 Jahre warten, bis ich mich erneut bei der Polizei bewerben dürfte. Dann müsste ich alle Tests wieder von vorne durchgehen und könnte dann aber die Ausbildung beginnen.
Das war ein sonderbares Urteil. Ich meine, du hast schon alle Tests bestanden, du warst eigentlich im Recht, sagt der Richter. Gib dir eine 3-Jahres-Frist und mach alles nochmal.
Korrekt.
Ist das so 3 Jahre Leerlauf?
Ich muss jetzt schauen, was ich mit den 3 Jahren mache. Es hat jetzt nie ein Richter drüber beurteilt. Vermutlich deren innerer Ausschuss, deren Kommission hat gesagt, na gut, okay, lasst ihn zu, aber erst in 3 Jahren. Und jetzt habe ich geschaut, was ich stattdessen mache, um die Zeit zumindest sinnvoll zu nutzen. Vielleicht auch mit dem Ausblick in den gehobenen Dienst bei der Polizei einzusteigen. Habe ich dann mich entschlossen, na gut, dann zwangsläufig mache ich in der Zwischenzeit Abitur. Und es gab, weil ich bin ja von der Realschule gekommen, in Berlin 2 Gymnasien mit einer Aufbaustufe, wo man sozusagen nach der 10. in die 11. aufs Gymnasium kommen konnte, anstatt wie gewöhnlich von der 6. aufs Gymnasium in der 7.
Also Zeit sinnvoll genutzt. Also liebe Kinder, wenn ihr nichts mit eurer Zeit anzufangen wisst, macht ein Abitur noch. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Hast du dein Abitur gemacht? Diese Zeit, also hast du immer noch die gleiche Motivation, die du vorher hattest, als du auf deinen Beruf hingearbeitet hast?
Ja, ich hatte weiterhin die Motivation, weil es bei mir einfach Klick gemacht hatte mit dem, dass ich wusste, ich kann selber über meine Noten entscheiden. Ich müsste mir nur Zeit nehmen, ein bisschen lernen, gewisse Dinge optimieren. Deswegen war ich weiterhin motiviert, weil ich auch den Ausblick hatte, wie gesagt, bei der Polizei danach anzufangen. Und habe dann ja ein paar Jahre später das Abitur abgelegt. Jetzt rein weltlich, wie man so schön sagt, auch ganz erfolgreich. Es war ein 1er-Abitur. Es gab von dem Jahrgang, also von meinem Jahrgang, der hat mehrere Klassenstufen, umfasst insgesamt 3 Schüler, die überhaupt ein 1er-Abitur hatten. Und dann ist noch dieser Fall eingetreten, dass jemand, der erst ab der 11. aufs Gymnasium gekommen ist, ein 1er-Abitur hatte. Das wurde auch nochmal gewürdigt mit Anrede von vorne und hier mit Geschenkübergabe, weil eigentlich hätte das ja reserviert sein müssen für die, die ab dem 7., ab der 7. Klasse schon auf dem Gymnasium waren. Also von daher war es an sich ganz erfolgreich.
Das klingt so, ja. Du warst sehr motiviert und ich weiß, du warst auch ein bisschen abgelenkt in der 11. Klasse. Ich habe hier in meinen Notizen stehen, dass in der 11. Klasse was Besonderes passiert ist, was eigentlich deinen Blick vorne an die Tafel ein bisschen abgelenkt hat. Was genau war da?
Jetzt komme ich auf ein Problem zu sprechen, weswegen letztlich es nichts mehr werden sollte. Trotz Abschluss und vergangener 3 Jahre mit dem Polizeiberuf, weil in der 11. Klasse ein Mädchen kennengelernt habe, die mit mir in der Klasse war. Ich musste mich entscheiden, wo ich in die 11. Klasse gekommen bin, ob ich Musik primär oder Kunst primär haben wollte. Und weil ich schon mit bildender Kunst meine Erfahrung hatte, siehe Krankenhaus, Turnschuh, da kannst du dich nicht mehr steigern, habe ich mich für die Musikklasse entschieden, bin also mit allen, die sich auch für die Musikklasse entschieden hat und vorher von der Realschule gekommen sind, in diese Klasse gekommen. Es gab da mehrere Klassenstufen. Und da bin ich jetzt auf ein Mädchen gestoßen und es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber schon damals ist mir dieser Ausdruck hängen geblieben, dass dieses Mädchen wirklich nicht von dieser Welt war. Und diese ganze Konkurrenz, dieses ganze Konkurrenzgehabe zum Beispiel unter Mädchen, diese ganzen Wettkämpfe, die da ausgefochten werden, was ich, wer die engste Hose hat und all diese Dinge, das hat sie irgendwie nicht, überhaupt nicht interessiert. Und sie stand irgendwie über diesen Dingen, die für die anderen Schüler wichtig waren, also für die anderen Männer und anderen Frauen. Und mich hat es total fasziniert, was hat dieses Mädchen, was die anderen und ich inklusive nicht haben? Wie kann es sein, dass sie nicht von dieser Welt ist und über diesen Dingen steht?
Hast du aus deiner Neugierde heraus wahrscheinlich versucht, sie kennenzulernen?
Ja, korrekt. Es war auch so, es hat sich gut gefügt, dass sie Gaben hatte, die ich nicht hatte und andersherum. Das heißt, die eigenen Schwächen waren des anderen Stärken. Zum Beispiel hatte sie schon Französisch ab der 7. Klasse. Ich musste jetzt ab der 11. Klasse neu Französisch lernen. Und hat da überhaupt nicht durchgeblickt. Und sie konnte das flüssig sprechen und hat mir da geholfen. Oder auch Englisch. Ich weiß noch, wie sie mit mir Satzeinleitungen gelernt hat. Zum Beispiel nevertheless und ich never the was. Was möchtest du von mir? Das waren Wörter, die ich vorher noch nie gehört hatte. Und sie hatte aber ihre Schwächen beispielsweise in Physik. oder auch im Textverständnis. So dann haben wir uns getroffen, hat mir den Text, den sie lesen musste, zum Beispiel für politische Weltkunde, vorgelesen und für Geschichte. Und ich konnte ihr sofort sagen, was der Inhalt davon ist. Und es war für sie sehr hilfreich. Ich war dann auch mal bei ihr zu Hause. Sie kommt ja aus einem gläubigen Elternhaus. Und da erinnere ich mich noch bis heute, wie ich ihr versucht habe, die Relativitätstheorie beizubringen. Halt so, wie es für gymnasiales Niveau nötig ist. Und mir da wirklich Mühe gemacht habe mit dem Zug. Und dann ist da eine Bewegung, außerhalb ist eine Bewegung. Und so konnten wir einander unterstützen. Sie hat mir ein paar Jahre später gesagt, dass sie das mit dem Zug und der Relativitätstheorie nie verstanden hat. Aber es hat sie zumindest nicht gleich zu erkennen gegeben.
Ist ja auch nur eine relative Erklärung. Das sei sie ein bisschen in Schutz genommen. Also du fandest das Mädchen faszinierend. Ihre neue oder ihre für dich neue Weltanschauung war auch interessant. Du sagst, sie war eine gläubige Frau. Aus was für einem Elternhaus kam sie?
Ja, sie ist als Christin groß geworden, schon sozusagen ab der Geburt, was bei mir überhaupt nicht der Fall war. Und von daher hat sie an die Bibel als dem Wort Gottes geglaubt, wo bei mir neben meinem Bett der Tagesspiegel immer lag, habe ich bei ihr gesehen, dass da dieses Buch liegt. Und sie schien wirklich in diesem Buch gelesen zu haben. Also sie hat an die Bibel geglaubt. Und dann zwischendrin hat sie mir einfach, weil ich auch wirklich interessiert war, einfach um dieses Mädchen zu verstehen, was ist so anders an ihr, war ich auch bereit, ihr zuzuhören. Ich wäre jetzt sonst bei niemandem, der mir etwas vom Glauben hätte erzählen wollen, bereit gewesen zuzuhören, weil für mich klar war, damit kann ich nichts anfangen. Und jeder, der in die Kirche geht, der weiß, es gibt keinen Gott, sondern die machen sich was vor, vielleicht wegen der schönen Lieder oder weil die ganze Familie in die Kirche geht. Aber jeder mit Verstand, der weiß, ihn gibt es nicht, weil wenn es ihn geben würde, dann würde er sich doch einfach mal uns offenbaren, uns zeigen. Warum geschehen draußen all diese Dinge, dieses Leid? Deswegen selbst die Gläubigen wissen, es gibt keinen Gott.
Das heißt, du bist also aufgewachsen, man würde sagen, atheistische Familie. Das heißt, deine Kindheit war wahrscheinlich nicht mit ihrer Kindheit zu vergleichen. Könntest du deine Kindheit so in ein paar wenigen Sätzen skizzieren?
Ja, also ich war wirklich das komplette Gegenteil zu der Kindheit, die sie hatte. Mein Vater ist recht früh gestorben. Da war ich, glaube ich, 12. Beim Verkehrsunfall ist er aus Berlin rausgefahren nach Brandenburg. Es war Glatteis, hat die Spur nicht halten können, ist an der Gegenfahrbahn vorbei, gegen ein Auto, ist da herausgeschleudert worden, war dann auch hirntot. Das sind noch die Dinge, woran ich mich erinnere. Meine Mama war auch schon vorher auf sich alleine gestellt, hat Geld verdient in der Kneipe, um uns zu unterhalten, hat ihr Studium aufgegeben, weil sie mich auch ziemlich früh bekommen hat. Mit 17 ist sie, glaube ich, schwanger geworden oder bin ich schon gekommen mit 17. Und von daher, ja, war das jetzt eher eine schwierige Kindheit, obwohl meine Mutter alles gegeben hat, was sie konnte. Trotzdem halt hat sie auch ziemlich früh angefangen zu rauchen. Das waren so verschiedene Dinge, die mich dann auch in meiner Kindheit geprägt haben.
Mhm. Ja, deine Kindheit also völlig konträr zu der dieses Mädchens aus deiner Klasse. Und das fandest du faszinierend. Also du wolltest gerne wissen, was treibt sie an? Also sie ist ja völlig anders aufgewachsen, hat eine andere Weltanschauung als du. Hattest du dich bereits in dieses Mädchen verliebt vielleicht schon in der Zeit? Kann man das sagen?
Ja, also sie hat auch recht schnell gemerkt, dass da Emotionen von meiner Seite mitgeschwungen sind, weil sie jetzt nicht unintelligent war, auch nicht unattraktiv, auch nicht unansehnlich. Und es hat mich fasziniert. Erstmal das, was sie ausgestrahlt hat, sie als Person. Aber natürlich wollte ich auch verstehen, ja gut, warum ist sie so? Trotzdem, wegen diesen Emotionen, die von meiner Seite bereits im Spiel waren, vermutlich habe ich auch deswegen ihr ein großes Maß an Zugehörtheit geschenkt, dass ich ihr wirklich zugehört habe, hat sie recht schnell mir deutlich gemacht, was sie für Kriterien hat, die ihr zukünftiger Mann erfüllen müsste, damit überhaupt sie nachdenken würde, dass sie mit diesem Mann was anfangen würde. So oder so war klar, sie würde mit keinem Mann was anfangen, bis das Abitur nicht vorbei ist. Aber es war eine ziemlich harte Liste.
Ich werde so eine Kriterien, hast du vorher noch nie gehört. Magst du vielleicht sagen, also erinnerst du dich daran, was für Kriterien sind? Oder vielleicht ein paar?
Ja, also wenn ich jetzt an meine eigenen Kriterien denke, ich hatte nur das unausgesprochene Kriterium, dass es natürlich eine Frau sein muss. Bei ihr, das war überhaupt kein Kriterium, dass es ein Mann sein muss, sondern für sie war klar, erstmal Abitur zu Ende machen. Erstmal wissen, was man im Leben möchte. Dann muss mein Mann natürlich gläubig sein. Er muss getauft sein. Er muss ein Christ sein, der es ernst meint, der selber in der Bibel liest, der selber daran glaubt. Das war der Unterschied zu den Christen, die ich bisher kannte. Sie hat wirklich daran geglaubt. Und für sie war klar, daran erinnere ich mich noch heute, wie sie es mir gesagt hat, ihr Mann müsste auch predigen. Und ab da war es dann aus. Da wusste ich, diese Kriterien, ich erfülle nicht mal ein Kriterium, weil es muss ein Mann sein, war noch nicht mal ein Kriterium von ihr.
Das muss sehr ernüchternd gewesen sein. Aber wie bist du damit umgegangen? Ich meine, hast du diese Frau jemals wieder gesehen?
Ja, ich habe sie wieder gesehen. Es ist sogar so, dass sie bei mir zu Hause lebt und sogar meinen Nachnamen trägt. Sie heißt Susanne Blumenthal. Wir sind uns irgendwie 7 Jahre später nochmal zufälligerweise beim Traualtar begegnet und haben uns das Jawort gegeben.
Wie ist denn das dazu gekommen? Ich meine, ich wollte einen gläubigen Mann, der predigt und, der selber die Bibel studiert. Ich meine, ich weiß, dass du alles tust, aber wie kam es dazu?
Es kam dazu wirklich durch die Gespräche, die wir hatten, wo wir einander geholfen haben in der Schule. Und da hat sie mir halt dann Dinge erzählt, dass sie wirklich dran glaubt, dass Gottes Wort ist. Und es ist so interessant, sie hat wirklich da drin gelesen, da wo jetzt andere Mädchen sich irgendwelche TV-Shows angeschaut haben nach der Schule, die für pubertierende Mädchen designt wurden. Das hat sie gar nicht interessiert, die konnte auch gar nicht mitreden. Also alles, was jetzt bei mir im Kopf war, irgendwelche Namen, die ich hätte erwähnen können, irgendwelche Kinofilme, irgendwelche Fußballvereine, da hat sie immer gar nicht gewusst, von was ich rede. Also ich habe mich wirklich bei ihr unbeliebt gemacht, wenn ich davon geredet habe, weil sie wusste gar nicht, was ich erzähle. Und sie hat wirklich in Gottes Wort gelesen, hat mir dann auch davon erzählt, dass Gottes Wort wirklich sein Wort ist, was er uns gegeben hat. Sie hat mir dann auch davon erzählt, was nach dem Tod passiert. Das war jetzt das erste Mal, wo ich auch vermutlich einen Bezug dazu hatte, weil mein Vater ja gestorben war und ich mich selber gefragt hatte. Das war mein einziger Bezug vielleicht zuvor zu Gott. Was ist eigentlich mit meinem Vater jetzt passiert, nachdem er nicht mehr auf dieser Welt ist? Beobachtet er mich jetzt? Ist ja im Himmel auf irgendeiner Wolke 7? Geht es ihm gut? Geht es ihm schlecht? Und jetzt hat sie mich darüber aufgeklärt, was die Bibel, also Gottes Wort, über den Zustand nach dem Tod sagt. Dann hat sie auch mit mir beispielsweise über Prophetien gesprochen, dass Gott Vorhersagen gegeben hat. Und wenn Gott wirklich allwissend und allmächtig ist und dein Schicksal, Ronny, und mein Schicksal und weiteren Lebensverlauf kennt, dann würde er doch auch den Weltlauf kennen müssen und hätte doch damals schon sagen können, was in 3.000, 4.000 Jahren passiert. Jetzt hat sie genau solche Dinge, man nennt es Prophetie, also Vorhersagen in der Bibel, wo Gott offenbart, was in der Zukunft passieren würde, genau solche Dinge angefangen mit mir zu studieren. Ich erinnere mich noch, wie sie sogar mit mir über ein Heiligtum gesprochen hat. Das hat mich jetzt genauso schockiert wie diese Kriterienliste, die ich nicht erfüllt habe, dass im Himmel, und so stand es wirklich in der Bibel drin, ein Heiligtum existieren sollte. Und ich erinnere mich noch dran, wie sie über eine Zeitprophetie mit mir gesprochen hat, die im Jahre 1844 endet. Und ich bin dann erschrocken, wie bitte kann dieser Gott, den ich, wenn überhaupt, eine Existenz nur zugedacht hätte, irgendwann mal vor Trillionen von Jahren, wo er vielleicht mal sich hat blicken lassen und seitdem abgewandt, dieser Gott soll sich für uns interessieren und sogar eine Zeitprophetie, die bis ins Jahr 1844 hineinreicht, ausgesprochen haben. Auch das hat mich ziemlich genauso fasziniert wie dieses Mädchen an sich.
Ich habe dir eine ganze Menge zusammen studiert. Also wie viele Monate oder Jahre hast du mit ihr gemeinsam die Bibel studiert?
Ja, sie hat aufgrund der Emotionen, die du angesprochen hast, ziemlich schnell einen Cut gesetzt. Sie hat gemerkt, okay, ich bin offen. Sie wusste vielleicht auch nicht, ob ich nur offen bin ihr gegenüber, wegen ihr, oder ob ich wirklich auch für den Glauben offen bin. Aber ab dem Moment, wo Emotionen im Spiel waren, hat sie gesagt, wenn es jetzt zum Glauben geht, muss ich das trennen. Nicht, dass er von mir enttäuscht wird und dann auch vom Glauben automatisch enttäuscht wird, das in einen Pott wirft. Und hat dann gesagt, wir hatten am Anfang die Bibel in dem Maße zusammen studiert, dass sie mir Flyer mitgegeben hat zu jedem Thema. Und wir haben uns vereinbart, dass sie für sich zu Hause und ich bei mir zu Hause zur gleichen Zeit das lesen. Das hat mir schon genügend gegeben. Ah, sie liest das gerade und ich lese mir das Gleiche durch. Danach konnten wir telefonieren und drüber sprechen. Also sie hat dann gesagt, so Paul, du bräuchtest eigentlich richtige Anleitung in der Bibel. Und von den beiden Gemeinden, die in Frage kamen, ist sie in die eine Gemeinde einmal die Woche gegangen. Sie ist wirklich in die Gemeinde gegangen. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Und sie hat mich zu einem Prediger von genau der anderen Gemeinde, wo sie nie gewesen ist, geschickt. Geh doch mal dort am Ruhetag hin, also am siebten Tag. Und dort triffst du auf einen Prediger, mit dem, der weiß schon Bescheid, mit dem kannst du doch die Bibel studieren.
Hast du es gemacht?
Ja, ich habe das gemacht. Ich bin am Sabbat, weil jetzt nach den biblischen Geboten der siebte Tag der Sabbat und der erste Tag der Sonntag ist, dann ist auch Mittwoch in der Mitte der Woche, bin ich am Samstag, wie ich damals gesagt habe, in die Gemeinde gegangen, bin auch auf den Prediger und seine Frau gestoßen, die mir auch angeboten haben, komm Paul, komm zu uns nach Hause, ich erzähle dir mal, wie ich selber gläubig geworden bin, weil er war auch nicht im Glauben zu Beginn. Ist erst gläubig geworden, genauso wie ich. Er war vorher Bankkaufmann und das haben wir gemacht. Und daraufhin hat er mir angeboten, wenn du möchtest, lass uns doch zusammen die Bibel studieren. Und das Angebot habe ich angenommen.
Dann habt ihr gemeinsam die Bibel studiert. Was ist dann passiert? Also konntest du die Glaubenspunkte akzeptieren? Also was ihr da gemeinsam herausgefunden habt in der Bibel? Hast du dich dafür entschieden?
Ja, erstmal muss ich sagen, dass für mich eigentlich klar war, dass wenn ich überhaupt gläubig werden könnte, dann müssten da Jahre vergehen. Vielleicht muss da irgendwie Manipulation stattfinden oder man muss es so häufig hören, dass man das denn, was man für ausgeschlossen hält, auf einmal als wahr ansieht. Und es würde mindestens Jahre brauchen, bis ich so ticken könnte wie dieses Mädchen, in der Bibel lesen, diese Dinge auch noch glauben könnte. Und letztlich war es aber ganz anders. Die erste Bibelstunde hat gehandelt über das Wort Gottes. Nämlich, dass wirklich dieses Wort von sich beansprucht, eine Inspiration von Gott zu sein. Er sich uns, seinen Kindern, über dieses Wort offenbart. Und die zweite Bibelstunde war dann bereits eine erste Bibelstunde über Prophetie, über Vorhersagen.
Okay. Und das hat dich dahin gebracht, dass du gesagt hast, das Wort Gottes ist wahr und du glaubst daran und das hat dein Leben beeinflusst. Hast du eine Entscheidung getroffen für Christus in der Zeit?
Ja, ich habe eine Entscheidung getroffen, dass dieser Prozess, für den ich Jahre dachte, reservieren zu müssen, hat letztlich nur zwei Bibelstunden gebraucht, weil bereits ab dieser zweiten Bibelstunde, wo es darum ging, dass uns Prophetien gegeben sind, die sich in unserer Zeit leibhaftig, wenn wir den Fernseher anmachen und die Nachrichten konsumieren, vor unseren Augen erfüllen, als wäre es wie ein Drehbuch, was da abläuft, was schon längst von Gott und von den Propheten niedergeschrieben wurde. Und als ich das dann geprüft habe, dass das wirklich hier drin steht, egal welche Prophetie man studiert, dass die sich wirklich, und die meisten haben sie schon erfüllt, dass die sich wirklich erfüllt haben, wir haben einmal in der Woche immer am Freitagabend die Bibel studiert und nach dieser zweiten Bibelstunde, das heißt nach zwei Wochen, hat es bei mir Klick gemacht, wo mir bewusst geworden ist, dass das wirklich alles stimmt. Das heißt, dieses Mädchen, was nicht von dieser Welt ist, hat recht und dieser Anspruch, den dieses Wort hat, ist wirklich zutreffend. Und ich erinnere mich dann noch, wie mich der Prediger mit dem Auto zur U-Bahn in Berlin gebracht hat. Für die Insider aus Berlin, ich bin dann mit der U6 gefahren von Alt-Tegel nach Alt-Mariendorf und ab dieser zweiten Bibelstunde dachte ich, ich muss jetzt mein komplettes Konzept, was ich mir die letzten 18 Jahre über diese Welt gemacht habe, komplett über den Haufen werfen, weil das, was für mich felsenfest klar war, dass das die Realität ist, war nichts als Schein. Und das, was ich als Schein glaubte zu kennen, nämlich Glauben an Gott und Christsein, das ist die Realität. Und mit nur zwei Wochen Prüfung, anstatt über Jahre zu prüfen, erkenne ich, dass ich letztlich einer Täuschung aufgesessen bin. Aber nur, weil mir niemals jemand zuvor davon erzählt hat. Und wenn ich das noch sagen darf, Ronny, mir ist auch ein Bibelvers Oder Christus bezieht sich an einer Stelle auf das Alte Testament, wo er zitiert und sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und für Gemüt steht Verstand, im Englischen heißt es Mind. Das heißt, Gott möchte gar nicht, dass es nur eine Gefühlsduselei ist. Es soll überhaupt keine Gefühlsduselei sein. Sondern er spricht auch Menschen an, die wirklich mit dem Verstand rangehen. Und hätte man mir zu diesem Zeitpunkt nur von Christus erzählt und vom Kreuz, dass er für uns gestorben ist, mich hätte das null bewegt, mich hätte es überhaupt nicht bewegt, weil ich das nicht als real angesehen hätte. Aber als ich mit meinem Verstand verstanden habe, dass das wirklich real ist, weil mein Verstand kann die Prophetien und die Erfüllung prüfen, ab dem Moment hat alles, was ich schon zuvor gehört hatte, Heiligtum 1844, Christus kommt wieder. Also die Bibel könnte sogar was über das Ende der Welt sagen. Damals dachte ich, na, wenn das Weltende kommt, dann durch einen Atomkrieg. Jetzt sagt die Bibel, nein, es kommt nicht durch einen Atomkrieg, sondern es wird ganz anders kommen. All diese Dinge haben jetzt für mich eine Bedeutung gewonnen, weil ich wusste, es muss stimmen, weil die Prophetie kann ich mit meinem Verstand prüfen und das ist wahr, da komme ich nicht drum herum.
Es ist schön, das so zu hören. Die Susanne sehr gut gemacht, sie dich zu Christus geführt hat. Du hast Christus angenommen und als du Christus angenommen hattest, konnte sie auch dich annehmen. Also und so seid ihr ja heute glücklich verheiratet. Durch viel Zeit gelassen, denn ihr wolltet ja natürlich, ich wollte, dass du Gott kennenlernst. Dann hat sie gesagt, sie wollte also auf gar keinen Fall vor dem Abitur mit jemandem zusammen sein. Euer Abitur habt ihr beide gemacht, du ja sogar mit Bravour abgeschlossen. Und jetzt stand ja immer noch dieser Traum, wenn ich nochmal zurückgreifen auf dieser Traum im Raum, dass du zur Polizeiakademie wolltest. Du warst jetzt sogar befähigt, in den gehobenen Dienst zu kommen durch dein Abitur. Bist du nochmal zu diesem Test gegangen? Hast du nochmal gemacht?
Ich bin nie wieder zu diesem Test gegangen, weil das, was vorher für mich der Traumberuf war und irgendwie der Sinn des Lebens, in dieser chaotischen Welt für Ordnung zu sorgen und für das Gute zu kämpfen, habe ich jetzt erkannt, das ist Polieren auf oberstem Niveau, auf oberflächlichstem Niveau. Und für mich hat es gar keinen Sinn mehr gemacht, auf der Straße auf irgendwelche Demonstranten einzuprügeln oder selbst irgendein Sicherheitsschutz zu sein, irgendjemanden zu bewachen. Ich hätte es aber auch nicht mehr von meinem Gewissen vereinbaren können.
Inwiefern stand dir dein Gewissen im Weg?
Du hast mich ja vorher gefragt, ob ich diese Punkte für mich angenommen habe. Ich glaube, ich habe all diese Punkte für mich angenommen. Der Prediger hat auch mal gesagt, glaub nicht mir, hör nicht auf mich. Ich bringe dir nur das Wort Gottes nahe, prüf alles, was ich sage, anhand des Wortes Gottes. Das habe ich für mich gemacht und habe all diese Punkte, die er aber letztlich gesagt hat, weil ich sie aus dem Wort Gottes erkannt habe, für mich annehmen können. Und dazu gehörte halt auch, den Ruhetag, den siebten Tag, den Sabbat zu halten. Und wenn ich jetzt Polizist wäre, könnte ich diesen Ruhetag nicht halten. Meine Kollegen würden mich verlachen, wie ab Freitagabend Sonnenuntergang kannst du nicht mehr am Dienst erscheinen und bis Samstagabend können wir dich gar nicht ansprechen. Das heißt, ich hätte in diesem Beruf meinen Glauben nicht ausleben können. Mir war schon bewusst, dass auch das Gebotehalten etwas ist, was Gott sich wünscht. Das andere wäre auch, dass ich mit meinem Gewissen nicht hätte vereinbaren können, eine Waffe zu tragen. Jetzt müsste ich aber eine Waffe tragen. Ich müsste vielleicht in einer Extremsituation von dieser Waffe Gebrauch machen. Aber ich könnte niemals auf einen anderen Menschen, selbst zur Verteidigung etc., schießen. Beispielsweise als Christus gefangen genommen wurde, hat Simon Petrus sein Schwert gezückt und hat dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abgehauen. Und die Antwort von Christus war nicht richtig so, sondern er hat gesagt, Simon, steck das Schwert zurück in die Scheide. Und von daher ist auch für mich 2000 Jahre später klar, unmöglich, wenn selbst ein Simon nicht zum Verteidigen von Christus ein Schwert in die Hand nehmen dürfte, könnte ich auch es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, mit einer Waffe herumzulaufen. Von daher war klar, diesen Beruf könnte ich nicht mehr ausüben.
Da muss dein Leben ja wieder eine Wendung genommen haben. Also wenn du deinen Traum jetzt aufgegeben hast, zur Polizei zu gehen, was ist aus dir geworden? Was hast du dann gemacht? Muss ich nochmal neu umorientieren?
Ja, ich denke, dass wenn Gott uns nachgeht, wir wirklich auch Umwege machen. Oder auch viele, die rückblickend auf ihr Leben, wo sie dann gläubig geworden sind, schauen, das fällt mir auf, sagen, ich bin wirklich Umwege gegangen. Also da, wo es so schön hätte weitergehen können, dazu kam es nicht. Ich wurde irgendwie aus der Bahn geworfen, aber genau in dieser Situation hat Gott mich angesprochen, das habe ich auch bei mir gemerkt. Wir hatten das Abitur abgeschlossen und es war so, dass ich nach der 13. Klasse, in Berlin hat man bis zur 13. Abitur gemacht, weil ich nicht wusste, was soll ich jetzt für einen Beruf ausüben, erstmal Zivildienst gemacht habe. Ich bin nach Heilbronn gegangen, in eine andere Stadt. Meine Frau und ich waren ja noch nicht zusammen und habe dort in Heilbronn meinen Zivildienst gemacht. Und habe so dieses Jahr, wo ich mich orientieren könnte, ich musste sowieso Zivildienst machen, erstmal dieses Jahr genutzt, um die Zeit zu überbrücken.
Mhm. Und dann hast du Zivildienst gemacht und überbrückt und dann?
Ja, zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass meine Frau und ich davon ausgehen, dass Gott uns gemeinsam den Weg führt. Sie war ja schon ein Jahr früher fertig, weil sie keinen Zivildienst gemacht hat. Und sie hatte angefangen, Englisch zu studieren auf Lehramt. Also hat sie auch mich, obwohl ich noch in Heilbronn war und noch gar nichts von meinem Glück wusste, immatrikuliert. Das heißt, sie ist bei meiner Mutter nach Hause gegangen, hat sie das Abitur abgeholt, wo ich heute eigentlich noch mal ein Wort mit ihr sprechen müsste, warum meine Mutter das Abitur rausgerückt hat. Ich habe nie mit ihr darüber gesprochen. Aber als ich in Berlin war oder eine Woche vorher beim Telefonat, meinte meine Frau zu mir, Paul, also heute meine Frau, damals eine sehr gute Freundin, Paul, ich habe dich immatrikuliert für Geschichte und für Pädagogik. Du wirst, wenn du dann kommst, komm mal jetzt schnell, weil ab Oktober beginnt dein Studiengang, du wirst genauso Lehrer wie ich. Und ihre Motivation war, dass wir gemeinsam viele Ferien haben könnten. Das wäre dann unser Urlaub. Das heißt, wir könnten auch was vom Leben haben und würden zusammen im Lehrerberuf stehen.
Ich wusste nicht, dass du Pädagoge bist.
Es kam dann so, dass ich studiert habe, dass ich es angefangen habe, Geschichte und Pädagogik. Und bei meiner Frau war es sogar so, dass sie schon fast fertig war. Ihr Grundstudium war komplett fertig und sie stand kurz davor, ihr ganzes Studium zu absolvieren. Und dann war es aber so, dass Gott uns gezeigt hat, dass wir gar nicht Lehrer werden sollten, sondern dass wir in einen medizinischen Beruf gehen sollten. Und von daher habe ich dieses Studium auch nie beendet. Ich habe studiert in beiden Bereichen, aber ich habe es nie beendet.
Und warum? Also was hast du dann gemacht? Also Gott hat dir gezeigt, dass das nicht der Weg ist, den anderen Weg für dich. Jetzt bin ich natürlich neugierig, welcher Weg war das und bist du ihn gegangen?
Ja, wir waren beide mitten im Studium. Sie, wie gesagt, fast fertig. Ich habe noch ein bisschen was vor mir gehabt. Und dann hat uns Gott gezeigt, dass wir in diesen medizinischen Beruf gehen sollen. Und ja, wenn es sich interessiert, da mehr zu erfahren, ich glaube, wir haben jetzt die Zeit nicht mehr, das kann man nachlesen, nachschauen im Internet. Ich glaube, das habt ihr auch bei euch in der Mediathek. Paul Blumenthal, hier bin ich, sende mich. Weil es, glaube ich, auch gar nicht ganz uninteressant ist zu sehen, wenn man jetzt von was komplett überzeugt ist. Wie kann Gott, der doch irgendwie sonst wo in der Galaxie ist, dir persönlich oder uns als junges Pärchen offenbaren, dass wir das Studium aufgeben sollen und in eine ganz andere Richtung gehen sollten? Es war ja nicht nur, dass wir was anderes studieren sollten, sondern wir sollten das Studium aufgeben, sollten sozusagen unsere Existenz aufgeben. Ich war ab dem Zeitpunkt, würde ich auch nicht mehr krankenversichert sein. Und wir sollten nach Portugal gehen auf eine Missionsschule, die auch im medizinischen Bereich ausbildet und sollten dort die Ausbildung genießen. Und da finde ich es bis heute interessant, wie kann dieser Gott, der da irgendwo draußen ist, sich offenbaren, weil im Wort Gottes steht es ja nicht, Paul gibt ein Studium auf. Aber irgendwie muss er es doch machen und das kann man, wie gesagt, sich anschauen, welche Mittel und Wege Gott da hat.
Okay, also hier ein Hinweis auf dieses Video, das also genauer anzugucken, was dir passiert ist. Ich weiß, heute hast du eine Praxis. Du bist Heilpraktiker geworden, hast eine Praxis hier in Nürnberg, behandelt seit wie vielen Jahren? Hast du schon Erfahrung, Berufserfahrung?
Also Heilpraktiker in Deutschland bin ich, glaube ich, seit 12 Jahren. Mhm. Wir waren vorher noch in Amerika, wir sind in Portugal, da kommen auch noch mal einige Jahre zusammen. Ja, es sind bestimmt schon über 15, 16, 17 Jahre.
Und deine Frau hat das auch gelernt, oder?
Ja, wir sind wirklich beide, so wie es Gott uns gezeigt hatte, von der Universität in eine ganz andere Richtung gegangen, haben uns beide in diesem Gesundheitsberuf ausbilden lassen und haben beide jetzt unsere Praxis in Nürnberg.
Das ist eigentlich faszinierend, dass es Anfänge sozusagen deiner Geschichte durch so ein Gesundheitsproblem, durch Hüftschmerzen und Gott einen Weg mit dir gegangen ist, einen ganz seltsamen Weg, aber zum Segen. Du hast dich für Christus entschieden und er hat dich wieder in den Gesundheitsberuf zurückgebracht sozusagen und heute wirst du anderen Menschen zum Segen, indem du eben Schmerzen linderst, den Menschen hilfst, ja, für sie da bist.
Ja, der Kreis hat sich sozusagen meinem eigenen Leben geschlossen. Ich habe ja auch vorhin erwähnt, wie ich noch in diesem Krankenhaus war und wirklich über den Sinn philosophiert habe. Heute jetzt mit über 10 Jahren Abstand sehe ich diesen Sinn, warum dieses Krankenhaus sein musste. Weil wenn diese Staphylokokken, Staphylococcus aureus heißt, dann nicht irgendwie in meinen Körper gekommen wäre und ich ins Krankenhaus gekommen wäre, wenn dieses Krankenhaus nicht gewesen wäre, dann wäre ich auf der einen Seite sitzen geblieben. Das heißt, ich wäre ein Jahr zu spät, wenn überhaupt, in die 11. Klasse gekommen. Das heißt, ich hätte dieses Mädchen, durch das Gott gebraucht hatte, durch das ich gläubig werden konnte, ich hätte dieses Mädchen nie kennengelernt ohne Staphylokokkeninfektion. Und das andere, nur durch diese Krankenhausgeschichte bin ich nicht nur regelkonform rechtzeitig in die 9. Klasse gekommen, um in der 11. auf das Mädchen zu stoßen, sondern die Polizei hätte mich angenommen. Das heißt, ich wäre Polizist geworden, hätte auch von der Warte aus, ohne Staphylokokkeninfektion, menschlich gesehen, nie dieses Mädchen kennengelernt. Weil sie wäre am Gymnasium gewesen und ich wäre irgendwo in Ruhleben bei der Polizeiausbildung gewesen. Also von daher darf ich jetzt im Nachhinein erkennen, dass selbst das, wo ich keinen Sinn drin gesehen habe, dass vermutlich das bereits von Gott geführt war und Gott es gebraucht hat, um mich überhaupt ja, mit diesem Mädchen begegnen zu lassen.
Ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass wir in dem Moment, wo wir in dieser Situation sind, nicht erklären können, warum bin ich hier. Aber wenn wir dann später, 10 Jahre später zum Beispiel, zurückblicken, dass wir dann Gottes Spur in unserem Leben sehen können. Und ich glaube, das war in deinem Leben so. Es ist faszinierend, wie Gott es geführt hat. Und ich glaube, viele andere Menschen haben diese Erfahrung auch gemacht. Mir fiel da gerade ein Bibelvers ein. In Jeremia 29, Vers 11, da heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ich bin überzeugt davon, dass du das in deinem Leben erlebt hast. Gott hatte keine Gedanken des Unheils mit dir, auch wenn es am Anfang so aussah, sondern er wollte dir eine Zukunft und eine Hoffnung geben.
Da gibt es sogar noch einen anderen Vers, Ronny, wenn du magst, ebenfalls aus Jeremia. Da sagt Gott über Jeremia in Jeremia 1, Vers 5, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus. Und er bezieht es auf Jeremia als Propheten. Das heißt, noch bevor Jeremia überhaupt im Mutterleib gereift war, vielleicht noch vor der Befruchtung, hat Gott schon um ihn gewusst und hat ihn ausgesondert für das Prophetenamt. Und ich nehme aus diesem Vers, dass wirklich, ich kann jetzt sagen, wo ich in der 8. Klasse war, mit 14. Ab spätestens diesem Zeitpunkt kann ich für mich feststellen, ab da hat Gott in mein Leben eingegriffen, sonst wäre es nie so gekommen, dass ich jetzt hier sitzen kann und wirklich predigen kann, so wie es meine Frau sich gewünscht hat. Und hier sagt aber uns Jeremia und Gott zu Jeremia, selbst schon viel, viel Jahre vorher, selbst im Mutterleib fängt Gott schon an, die Dinge in unserem Leben so zu designen, dass wenn wir offen sind, wir ihn einmal annehmen und akzeptieren. Und das mag ich auch jedem Zuschauer, wenn es recht ist, mitgeben, doch wirklich Gott zu prüfen. Weil für 18 Jahre meines Lebens habe ich diesen Gott für ausgeschlossen erachtet, einfach nur, weil ich es nie geprüft habe. Dann habe ich 2 Wochen geprüft oder länger, aber ab der 2. Woche Prüfung war mir klar, ich habe mich geirrt. Und wie viele Menschen da draußen, die heute sagen, oh, mit diesem Gott und das Leid möchte ich nichts zu tun haben, wie viele würden Christen werden und Gott annehmen, wenn sie einfach ihm die Chance einräumen würden, ihn mal und seinen Anspruch zu prüfen. Und wenn ich das mache und ihn wirklich geprüft habe, dann hat meine Entscheidung auch wirklich ein gutes, solides Fundament. Ob ich dann sage ja oder ob ich sage nein, dann habe ich es zumindest geprüft und weiß, dass er existiert. Weil all denen, denen ich begegnet bin, die ihn wirklich geprüft haben, ist mir aufgefallen, sie alle haben Gott wirklich erkannt in ihrem Leben. Auch wenn sich nicht alle für ihn entschieden haben. Weil viele sagen, ich möchte weiter lieber das Berliner Nachtleben genießen. Akzeptiert Gott das, auch wenn es ihn traurig macht. Aber wenn ich offen bin, wird er sich mir offenbaren. ist auch eine Verheißung, die im Alten Testament steht, auch in Jeremia, wo es heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Was für eine schöne Verheißung, die bis heute Aktualität besitzt.
Mhm. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Gott zu suchen und zu finden, denn er hatte einen Plan mit dir, mit mir und mit jedem von uns. Schon bevor wir auf der Welt waren, hatte er was vor. Und irgendwann im Leben entdeckt man das. Wenn man Gott kennenlernt, entdeckt man in seinem Leben, ah, Gott ist diese Schritte mit mir gegangen. Und ich wünsche das wirklich von Herzen jedem Zuschauer auch, der jetzt gerade diese Sendung sieht, dass er diese Erfahrung im Leben macht, dass er weiß, Gott war da und Gott hat mich geführt. Das gibt uns eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben. Danke dir, Paul, dass wir gemeinsam ein bisschen in dein Leben hineingucken konnten, dass du ein bisschen was offenbart hast von dir. Es war schön zu sehen, wie Gott dein Leben sozusagen wieder rund gemacht hat, dich dahin zurückgeführt hat, um anderen Menschen zu helfen im medizinischen Bereich. Danke dir und natürlich auch einen herzlichen Dank an unsere Zuschauer, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, auch ihr konntet ein bisschen Hoffnung mitnehmen aus dieser Geschichte und euch natürlich auch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.